Ich lese uns die letzten Verse aus dem 5. Kapitel des Römerbriefes. Wie angekündigt, Vers 12 bis 21. Wir sind immer noch in diesem großen Abschnitt, der da überschrieben ist, die Rechtfertigung durch den Glauben an Christus. Mit dem 6. Kapitel beginnt ja ein weiterer größerer Abschnitt über die Heiligung durch die Vereinigung mit Christus. Wie durch einen Menschen die Sünde ist gekommen in die Welt und der Tod durch die Sünde, und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, die, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt bis auf das Gesetz, aber wo kein Gesetz ist, da achtet man der Sünde nicht. Doch herrschte der Tod von Adam an bis auf Mose auch über die, die nicht gesündigt haben, mit gleicher Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild des, der zukünftig war. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn so an eines Sünde viele gestorben sind, so ist viel mehr Gottes Gnade und Gabe vielen reichlich widerfahren durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und nicht ist die Gabe allein über eine Sünde, wie durch des einen Sünders eine Sünde alles verderben. Denn das Urteil ist gekommen aus einer Sünde zur Verdammnis. Die Gabe aber hilft auch aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn so, um des einen Sünde willen der Tod geherrscht hat durch den einen, vielmehr werden die, so da empfangen die Fülle der Gnade und der Gabe zur Gerechtigkeit, herrschen im Leben durch einen Jesum Christum. Wie nun durch eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn gleich wie durch eines Menschen Ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch eines Gehorsam werden viele Gerechte. Das Gesetz aber ist nebeneingekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Auf dass gleich wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, also auch herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn. Wir lesen ja von der Auswirkung der Sünde. Ist es schrecklich, das Ausmaß der Sünde im Lichte der Bibel erkennen zu müssen? Welche Vollmacht dahinter steht, alle Menschen in den Tod zu reißen? Welche Kraft und Vollmacht? Deswegen haben ja bis zum heutigen Tag die Menschen vor dem Tod Angst. Sie fürchten den Tod, sie fürchten die letzte Stunde, sie fürchten die Vollmacht dieser Dunkelheit. Aber es soll hier gesagt werden, der Gemeinde, nicht nur Gemeinde zu Rom, sondern uns allen, dass die Rechtfertigung in Jesus noch stärker ist, noch viel stärker ist und dass alle, die an ihn glauben, Hoffnung und Zuversicht haben sollen, dass sie überwinden werden und dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass die Sünde, die uns beherrscht hat und beherrschen will, auch nicht das letzte Wort hat, sondern Gott in Jesus Christus hat das letzte Wort, und zwar allumfassend, das ist das Wunderbare, allumfassend. So wie die Sünde zunächst allumfassend alle Menschen einbezogen hat, so bezieht Gott alle Menschen in die Rechtfertigung hinein, dass jeder selig werden kann, gleich wie groß die Schuld, das Maß der Schuld ist. Also wir sollen in diesem Abschnitt und überhaupt in dem Römerbrief nicht nur erkennen, wie wir es in den ersten Kapiteln gelesen haben, wie groß das Verderben ist, wie schwerwiegend die Sünde war und ist, was sie ausgerichtet hat und dass kein Mensch überhaupt etwas Gutes vor Gott zu zeigen und zu bieten hat, sondern wir sollen auch das, was größer ist, kennenlernen, nämlich die Gnade Gottes in Jesus Christus, die Kraft der Rechtfertigung. Die Kraft der Rechtfertigung in Jesus steht über allem. Und hier könnten wir eigentlich einen Punkt machen und sagen, das ist es. Hier ist der Sieg. Wer will noch mehr? Natürlich machen wir jetzt keinen Punkt, weil wir uns das ein wenig so erläutern wollen. Wir wollen diese Gegenüberstellung, die wir hier gerade gelesen haben, durch Adam und in Jesus ein wenig beleuchten und ihr nachgehen. Hier heißt es, dass durch einen, nämlich durch Adam, die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod. Und so wie durch diesen einen, nämlich Adam, die ersten Menschen, Adam und Eva, vielleicht wundert sich manch einer, warum durch Adam? Manch einer müsste sich melden und sagen, nein, durch Eva. Eva ist ein Teil Adams und Adam hatte die Verantwortung bekommen von Gott, über dem zu wachen, was er gehört hat. Darum steht auch im Neuen Testament immer noch, dass der Mann die Verantwortung trägt für die Frau. Viele wollen sich dieser Verantwortung entziehen, aber wir müssen sie tragen. Sie ist von Gott so verordnet. Es ist eine Ordnung, die er aufgerichtet hat. Darum in Adam. In Adam sind alle durch seine Sünde mit in den Fluss der Sünde und des Sündigens genommen worden und somit zu dem Tod. Aber durch einen, der vom Himmel kam, nämlich in Jesus Christus, ist jede Sünde und die Folge der Sünde beglichen. Jede Sünde und die Folge jeder Sünde beglichen. In diesem einen. Der Mensch ist erneut zur Freiheit gerufen, berufen, eingeladen. Zur Freiheit, zum Leben mit Gott. Es gibt keine andere Freiheit hier auf der Erde. Das alles ist nur Gefasel von Freiheit, was Menschen hier reden. Eine echte Freiheit gibt es nur in Verbindung mit dem Schöpfer. Wer mit ihm lebt, nur der ist wirklich frei. Er ist frei von sich selbst und das ist ja doch manchmal eine große Qual mit sich selbst. Ich weiß, Ingrid, meine Frau, hat mal früher in ihr Poesiealbum oder sowas geschrieben, ich bin mein größter Feind. Und Paulus hat das hier im Römerbrief nachher auch aufgeschrieben. Ich bin ein elender Mensch. Ja, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Ja? Also die wirkliche Freiheit ist Leben mit Gott. Die Freiheit von uns selbst und die Freiheit von dem Nächsten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, was das bedeutet. Nur wer frei ist von dem Nächsten, kann ihm dienen. Gott ist frei von uns, darum kann er uns dienen. Und wir sollen auch frei werden von uns, damit wir frei sind vom Nächsten und ihm dienen können. Das ist das Neue, durch den einen, den Adam, sind alle Nachkommen in das Wesen der Sünde hineingezogen worden und in den Tod. Und durch diesen einen, Jesus Christus, ist all das, was kaputt gegangen ist, wieder geheilt worden. Wir könnten da ein Beispiel uns vor Augen stellen bei der Landeinnahme Israels. Da war es auch ein Mann, der das ganze Volk blockierte. Alle wurden in Mitleidenschaft gezogen, als es um die Eroberung Jerichos ging. Dem Josua ist ja gleiche Wurzel, Jeshua, Joshua, das heißt ja, Jahwe ist Rettung, Heil. Dem Josua wurde gesagt, Gott wird die Einnahme dieser Stadt gewährleisten. Es gab ein paar Anweisungen, wie das Volk, das Kriegsvolk, jeden Tag einmal um die Stadt laufen sollte, am siebten Tag siebenmal. Und es gab diese Anweisung, nichts soll mitgenommen werden aus der Beute. Alles ist verbannt, alles gehört dem Heiligtum, alles gehört Gott. Und da war nur ein einziger, der dieses Gebot übertreten hat, Achan. Und das ganze große Volk Israel war blockiert, hatte keinen Sieg mehr. Sie wollten eine kleine Stadt in der Nähe einnehmen. Josua 7 steht das ja alles. Und dachten, da schicken wir nur ein paar Kriegsleute hin. Da brauchen wir nicht die ganze Armee hinschicken. Und was passierte? Sie wurden geschlagen. Und dann gab es wieder einen Mann, der vor Gott auf den Knien lag und betete. Das war Josua. Jahwe ist Hilfe. Warum haben wir keinen Sieg mehr? Und er bekam die Antwort, Gott sagt, ja, warum liegst du hier auf der Erde und betest? Israel hat sich vergriffen. Es liegt ein Bann. Die Sünde liegt auf dem Volk. Und dann wurde herausgefunden, wo die Ursache der Sünde und des Banns war. Man fand den Achan und hat den Achan aus dem Mittel getan, weggetan. Das sind so Bilder, dass Jesus Christus auch der Schlange, dem Urheber der Sünde, der die Sünde in diese Welt über Adam, Eva brachte, den Kopf zertreten hat. Und dann hatte, nachdem dieser Achan ausgemerzt wurde, Israel wieder Sieg. Vollmacht über die Feinde. Das ist so ein Bild auch für das Neue Testament, dass in Jesus Christus durch seine Rechtfertigung, durch diesen einen Mann, wir Vollmacht über Sünde, Tod und die Feinde haben. Er hat sie besiegt. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir ja auch, so wir uns zu ihm bekennen und unsere Sünde bekennen, dass es notwendig war, dass dieser eine für uns die Begleichung der Schuld bezahlte, dann werden wir gereinigt von aller Sünde und von aller Untugend. Das heißt also, die Sünde gebiert ja auch Untugend. Ja, ob das Neid ist, Lüge ist, Hochmut, Geiz, das ist ja alles entsprungen aus dem Wesen der Sünde. Wären wir davon gereinigt, also auch von den Folgen. Oder Jesaja 53, da steht es dann auch in Vers 4, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Das heißt also auch die Folge des sündigen Lebens. Das ist so wunderbar, dass das mit eingebettet ist. Darum verstehen wir auch das Wort in 2. Korinther 5. Ist jemand in Christo, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. In Christo, da ist plötzlich all das, was den Menschen kaputt gemacht hat, ganz neu geworden. Deswegen die Rechtfertigung ist stärker als Sünde und Tod, als Verderben. Adam, der erste Mann, hat das Vertrauensverhältnis zu seinem Schöpfer gebrochen. Er kannte ja die Bedingungen, in dem Vertrauensverhältnis mit Gott, mit seinem Schöpfer zu stehen. Also er wusste, was zu tun ist und was zu lassen ist. Aber er hat dieses Verhältnis gebrochen, indem er den Anweisungen nicht mehr Folge leistete. 1. Mose 2, Vers 15. Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte, und er gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Er wusste also ganz genau, was gesagt worden ist. Aber jetzt berief er sich natürlich auf Eva, aber der Herr ließ das ja nicht gelten. Er hat ja auch nicht gesagt, Eva, wo bist du? Sondern Adam, wo bist du? Er rief ja den Mann, ja. Und er hat das Gebot übertreten und hat von dieser Frucht gegessen. Gleich, ob das jetzt Eva nun war, er hat es übertreten und wurde zur Rechenschaft gezogen. Aber er brachte für alle Nachkommen einen ganz neuen Menschenzustand hervor, einen Menschenzustand durch Vererbung, einen Menschenzustand zum Verderben. Durch ihn, so lesen wir, ist die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen, auch zu denen, die nicht mit gleicher übertreten haben, die Gebote Gottes, sondern sie wurden gleich mit der Sünde, mit diesem Rückgang von der Gemeinschaft mit Gott behaftet und taten noch eigene Sünden hinzu. Der Tod, wir können sagen, auch die geistliche Trennung von Gott, die sich ja dann auch im physischen Tod ausdrückte, war somit für alle Nachkommen vorprogrammiert. Deswegen sprechen wir auch von Erbsünde. Denn alle sind von einem Blute gekommen, von dem Blut, das Gott schuf, das Leben, das Gott gab. Und somit empfingen alle die Belastung des Blutes von Adam. In der Apostelgeschichte 17, Vers 26, lesen wir dazu, als Paulus ja in Griechenland war, und zu den Griechen sprach, sagte er folgendes ja hier, er, der Gott, der wahre Gott, hat gemacht, in Vers 26, von einem Blut aller Menschengeschlechter, von einem Blut, auf dem ganzen Erdboden, dass sie wohnen, und hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollen. Also von einem Blut, von Adam, sind sie alle gekommen. Mit der Vererbung des Todeszustandes durch das Blut ist zugleich ein neues Wesen durch diese Vererbung, ein neues Wesen vererbt worden, ein Wesen, das empfänglich war für weitere sündige Handlungen. Der Mensch ist also dann schon geprägt und offen von Natur aus, so können wir sagen, zu sündigen, nicht nur in der Weise, wie die Väter und Vorväter gesündigt haben, sondern sogar selber noch in neuen Sündenarten zu leben. Er ist empfänglich dafür, durch diese Prägung und somit gegen Gott zu handeln. Das heißt, den Eigenwillen zu stärken gegen den Willen Gottes. Der Eigenwille wird dadurch durch die Sünde auf den Thron gehoben und arbeitet gegen den Willen Gottes. Die Abtrünnigkeit und dieser Abtrünnigkeitszustand wurde von dem Menschen, der dem neuen Sog der Sünde und des Todes unterworfen war, eigentlich nicht bemerkt. Er lebte ja ganz natürlich. wenn wir Menschen manchmal fragen, oder auch junge Menschen, ja, glaubst du, dass du Sünde hast? Nein, ich habe ja noch nie was gemacht. Und wir sprechen von Kindern, die sind doch ganz unschuldig. Ja, das sind so Floskeln, das sind so Worte, die man ja sagt. Weil man ja gar nicht bemerkt, dass auch diese Kinder von klein auf sündigen. Wir bemerken es ja oft gar nicht. Und das sagt uns die Heilige Schrift auch. Eine lange Zeit, sie lebten in ihrem ganz natürlichen Gepräge und fanden das normal. Sie merkten es nicht. Denn es war kein Gebot da, an dem sie sich messen konnten, ob das, was sie tun, auch wirklich gut ist. Also auch in der Zeit, so lasen wir von Adam bis zum Gesetz, herrschte der Todeszustand über alle, die nicht mit gleicher Sünde gesündigt haben wie Adam. Sie merkten aber nicht ihren Zustand, auch wenn das Gewissen ihnen manchmal sagte, es könne nicht so recht sein. Aber das Ausmaß der Sünde kannten sie nicht. Das heißt also, die Sünde und das Sündenpotenzial in den Nachkommen Adams vermehrte sich stetig. Durch das natürliche Handeln des Menschen. Das, was er für richtig empfand, machte er. Es gab keinen Abgleich mit dem Willen Gottes. Ich empfinde das gut, dann mache ich das. Ob es wirklich gut ist? Ob es wirklich Gott gefällt? Oder ob es nicht doch Sünde ist, was ich für gut befinde? David hat in dem 19. Psalm es so ausgedrückt. Wer weiß, wie oft er fehlt, oder wir könnten sagen sündigt. Wer weiß das überhaupt? Und dieses Bewusstsein, das weiß ich ja gar nicht, führte dann dazu, dass er sagt, Herr, vergib mir auch die verborgenen Fehler und Sünden. Denn wer weiß es? Ich denke, es ist richtig und gut, aber es ist vielleicht gar nicht richtig. Es muss den Abgleich haben mit dem Willen Gottes. Wenn es dann immer noch richtig und gut ist, dann ist es auch richtig und man darf es durchführen. Ansonsten häufte der Mensch ständig immer mehr Sündhaftigkeit auf. Es fehlte ihm ja die Voraussetzung zum gerechten Handeln. Der Sündenberg, so können wir sagen, und das wird auch in diesen Versen, die wir ja hier gelesen haben, angesprochen, der Sündenberg der Menschheit stieg ja ins Unermessliche. Aus einer Sünde wurde ein Berg, ja die ganze Welt wurde damit erfüllt. Gottes Beurteilung über das zunehmende Maß und Ausmaß der Sünde und die daraus entstehende Kraft des Todes können wir an manchen Stellen der Schrift deutlich lesen. In 1. Mose 6, 5 zum Beispiel sagt der Herr, das Trachten und Dichten der Herzen, der Menschen, ist nur böse. Nur böse. Von Jugend auf. Das ist das Resultat, was Gott sieht dann. Und dabei haben die Menschen das von sich gar nicht so gedacht. Sie dachten, sie machen vieles richtig. Aber hier steht, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Ist nur böse. Psalm 14 oder Psalm 53 heißt es ja, sie sind alle abgewichen, sie sind alle untüchtig zum Guten. Alle. Keiner tut Gutes. Keiner tut Gutes. Das ist also die Schau Gottes dann über den Werdegang der Sünde. Da war ja mal doch ein Adam, eine Eva, die so geschaffen worden sind, dass sie keine Sünde hatten. Sie lebten ja mal in der Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Und nun das Urteil, keiner tut irgendetwas Gutes. Auch das, was sie meinen, das Gutes, ist nicht gut vor Gott. Und in Jeremia 17, Vers 9, da wird ja davon gesprochen, dass der Mensch, der sich nicht an Gott orientiert, keine gute Frucht bringen kann. Da stehen ja kräftige Worte, wie zum Beispiel: verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Aber warum? Das heißt nicht, es ist keine Drohung, sondern es bedeutet, er bleibt einfach unter dem Sündenfluch stecken. Denn Menschen können ihm auch nur das bieten, was er selber ist. Menschen können ihm nichts Besseres bieten. Und dann heißt es aber in Vers 7, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und des Zuversicht der Herr ist. Da ist das Neue. Da ist der Sieg. Und dann wird davon gesprochen, dass dieser Mensch ohne Aufhören Frucht bringt, weil diese Frucht ja von Gott kommt. Aber in Vers 9 wird festgestellt, das Herz des Menschen ist ein trotzig und verzagt Ding. Trotzig und verzagt. Trotz ist ja, wir kennen ja diesen Ausdruck auch vielleicht von uns selbst, was Eltern über uns gesagt haben, oder wir als Eltern über unsere Kinder, wenn man ihnen etwas zeigen wollte oder sagen wollte oder mitnehmen wollte und sie waren bockig, ja. Sagen wir, du bist ja trotzig, ja. Trotzig, das heißt, du strebst dagegen, gegen das, was ich sage. Trotzig ist auch eine Form des Widerspruchs. Widerspruchs, wir lesen Gottes Wort und sagen immer aber. Das ist trotzig. Das ist trotzig. Wir sagen nicht ja zu Gottes Wort. Wir hinterfragen es sogar. Das ist trotzig. Und das ist das, was Gott sagt. Das menschliche Herz ist trotzig. Ja, wer kann es ergründen? Der Mensch selber kann es nicht ergründen, sondern nur der Herr kann es ergründen. Und er weiß, was er diesem Menschen zukommen lassen muss, damit er wieder in den Sieg gelangt. Darum bezeichnete Jesus Christus ja an vielen Stellen auch solchen Menschen, der ja nun belastet ist durch Sünde und Tod und ein trotziges Herz hat von Adam an, als verloren, verloren. In Matthäus 18, Vers 11, da gibt es ja eine Diskussion in diesem Kapitel auch darüber, wer ist denn der Größte? Ach, jeder will ja der Größte sein. Das merken wir auch unter den Menschen, nicht? Man möchte den anderen immer den Rang ablaufen und wichtige Person sein. Das steckt auch in dem sündigen Menschen drin. Ich will der Größte sein. Und da nahm der Herr Jesus ein Kind und sagte, wenn ihr nicht werdet wie so ein Kind, dann könnt ihr ohnehin nicht das Reich Gottes sehen. Und wer jemand ärgert, einst von den Kleinen, hier wird jetzt nicht von den kleinen Kindern geredet, sondern von den Kleinen, die an mich glauben, den einfältigen Menschen, die mir einfach vertrauen, dem wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt würde und er würde ertränkt werden im Meer, wo es am tiefsten ist. Und dann kommt danach dieser Satz. Denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen. Alles, die verloren sind. Alle sind ja verloren. Und ich bin gekommen, jeden zu rufen. Hier geht es nicht darum, ob jemand groß ist oder klein. Also wer ist der Größte? In Wahrheit sind alles Sünder, alles verlorene Leute. Und alle sollen gerettet werden. Das ist der Zustand. Johannes 3, Vers 6, in diesem Gespräch mit Nikodemus, als es um die Frage der Neugeburt, der Wiedergeburt ging, die Gabe des Heiligen Geistes, das neue Leben. Und ja, Nikodemus sagte, na, wie kann man neu geboren werden? Kann ich nochmal in den Leib meiner Mutter zurück und neu geboren werden? Und dann erklärte der Herr Jesus ja, dass das nicht so gemeint ist. Denn was vom Fleisch geboren ist, das bleibt Fleisch. Das kann nicht verändert werden. Es muss also etwas Neues da rein, ja? Es ist Neues entstehen. Das, was von Adam verderbt ist durch die Sünde, die Todesfurcht und das Anhäufen von immer mehr Sünde, das kann nicht reformiert werden. Der Mensch möchte sich ja manchmal gerne reformieren. Der kann nicht reformiert werden. Er kann nur erneuert werden im Sinne der Neugeburt. Er kann nicht verbessert werden. Das versuchen ja die Religionen. Sie fassen sich ja wie ein Münchhausen am Schopfe und wollen sich mit ihren Taten selbst aus dem Sumpf ziehen. Nein, der Mensch kann nicht verbessert werden, sondern er kann nur etwas Neues empfangen. Etwas, was stärker ist als sein Verderben, als sein Wesen. An die Korinther schrieb der Apostel Paulus auch in 1. Korinther 2, Vers 14, und er sprach von dem Fleisch oder dem natürlichen Menschen. Er sagt, der natürliche Mensch bleibt unfähig, er vernimmt nichts von Gott, vom Geist Gottes. Er vernimmt nichts. Er hat keine Antenne. Nur der geistliche Mensch, das heißt, der diese Neugeburt durch den Heiligen Geist erlebt hat, der empfängt plötzlich etwas, was er zuvor nie gewusst hat, was stärker ist als das Alte. Der natürliche Mensch vernimmt nichts. Und so gäbe es noch etliche Stellen. Aber nun in dem 15. Vers haben wir gelesen, dass der Apostel aufzeigt durch den Geist Gottes, dass die Kraft der Rechtfertigung durch dieses Opfer, das Leiden Jesu für uns, und zwar das Einmalige, das noch wunderbarer, ja, nicht mehrmals, sondern einmalige Opfer, einmalige Leiden, ungleich größere Kraft in sich birgt zur Wiederherstellung des Menschen zum Leben mit Gott, als die Kraft der Sünde und des Todes. Wie durch einen Menschen das Verderben kam, so kam durch einen, der vom Himmel kam, Menschensohn, diese Kraft der Rechtfertigung. Und obwohl durch eine einzige Sünde das Verderben zu allen kam, ist diese Rechtfertigungskraft kräftiger auch über viele Sünden. Nicht nur über eine Sünde, haben wir gelesen, sondern über viele Sünden. Also ungleich stärker als die Kraft der Sünde und des Todes. Und das sollte alle Gläubigen ermutigen. Und sie sollten sagen, das ist ja wunderbar. Dann habe ich doch jetzt Hoffnung auf Sieg in meinem Leben. Wenn das ungleich größer ist, diese Kraft, ja, das soll uns hier gesagt werden. Es ist ja oft die Frage, auch in der Seelsorge hat man das manchmal, das ist dieselbe Frage oder Aussage, die einst Kain machte über sich. Was hat er gesagt? Meine Sünde ist zu groß, als dass sie mir vergeben werden könnte. Und in der Seelsorge sagen das auch manche, also ich habe das so viel Schuld, also ich glaube, mir kann gar nicht vergeben werden. Und wir lesen in dem Brief der Rechtfertigung, dass diese Aussage nicht stimmt, sondern die Rechtfertigung in Jesus ist ungleich stärker als alle Sünde, als alle Kraft des Todes. In Jesaja 1, Vers 18 steht, und wenn die Sünde gleich blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Und in Lukas 18, Vers 14, da wurde ja aufgezeigt, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Nicht? Wir lesen da von einem bußfertigen Zöllner, der neben einem rechtschaffenden Pharisäer stand. Der Pharisäer, der dann betet, ich danke dir Gott, ja, dass ich nicht so bin wie der da. Und ich mach doch das, ich faste. Ich gebe auch meinen Zehnten, schau mich doch an. Und dieser Zöllner, der hatte fast keinen Mut, er senkte seinen Kopf, schlug an seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und ihm wurde, für den, der Pharisäer überhaupt keine Hoffnung hatte, dem wurde vergeben und neues Leben geschenkt. Gott hörte seine Stimme. Das Unmögliche, was in unseren Augen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Wir geben manchmal Menschen auf und sagen, also bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Bei Gott gibt es keinen, wo das gesagt werden kann und muss. Ja? Oder da kam in Lukas 7 eine Sünderin, eine Ehebrecherin, das war in Johannes 8 die Ehebrecherin, in Lukas 7 die Sünderin, die ja in das Haus des Simon kam und die Füße des Herrn Jesus netzte mit ihren Tränen, die Füße auch salbte, mit dem Haar trocknete. Und dann sagten die Leute, die dabei waren, wenn er wüsste, was das für eine schlimme Frau ist, dann würde er sich das nicht gefallen lassen. Denn wer das weiß, wer diese Frau ist, stadtbekannt, der hat keine Hoffnung mehr für sie. Und Jesus sagt aber, und hatte ein Gespräch aufgebaut, auch mit diesem Simon, ja, dass er falsch denke, und sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin. Die Sünden sind dir vergeben. Oder eben diese Ehebrecherin, die einige hervorzerrten und sagten, Meister, wir wollen dich examinieren. Und was fragten sie? Was sagst du darüber? Es steht doch bei Mose geschrieben, die sollen wir steinigen. Das ist eine Todsünde. Da gibt es doch keine Hoffnung mehr. Und wir kennen, wie das ausging, diese Begebenheit. Jesus sagt, wenn jemand da ist, der keine Sünde hat, bitteschön, der hebe den ersten Stein auf und werfe auf sie. Und sie gingen alle weg. Offenbar haben sie doch gemerkt, dass sie gar nicht so vollkommen sind. Und Jesus Christus fragte, wo sind denn deine Verkläger? Ach, die sind gar nicht mehr da, ist keiner da. Dann verklage ich dich auch nicht. Das Unmögliche ist bei Gott möglich. Wenn die Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und er sprach ihr Trost zu. Durch Jesus ist also ein Übermaß an Kraft, an Fülle des Lebens in seiner Gerechtigkeit gegeben. Nicht nur gerade ein Ausgleich, sondern ein viel stärkeres Leben, ein viel ausgeweiteteres Leben, ein Leben, was aus der Zeit auch quillt in die Ewigkeit. Ich habe mich wieder gefreut zu lesen im Buch Hiob. Habt ihr mal von dem Segen gelesen, den Hiob bekam? Hat er das wieder erstattet bekommen, was er zuvor am Anfang hatte? Natürlich, aber das Doppelte. Er hat doppelten Reichtum gekriegt am Tierbestand. Also nicht nur dasselbe, was er verloren hat. Genau das Doppelte an Esel, Kamel und seinem ganzen Tierbestand. Und natürlich auch 10 Kinder. In Jesus Christus soll uns gesagt werden, die Rechtfertigungskraft ist nicht nur stärker als jede Sünde, sondern sie bietet auch allen, die an Jesus glauben, ein Leben des Überschwangs an Freude und an Kraft dar. Im Johannesevangelium Kapitel 10, diesem Hirtenkapitel, spricht ja der Herr von sich als den Hirten. Und wie es den Schafen bei diesem guten Hirten geht, da heißt es, ich bin ja in Vers 9 die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Vers 11, er wird leben und volle Genüge haben. Also hier wird das Übermaß auch dargestellt dessen, was diejenigen empfangen, die die Seligkeit in Jesus Christus annehmen. Und Vers 28, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Und noch ein wichtiger Punkt, den ich anfügen möchte, in dem 18. Vers. Die Rechtfertigung ist bereits für alle geschehen. Das müssen wir auch immer wieder uns sagen lassen. Erstens als Trost und Hoffnung für uns selbst, dass wir merken, wir sind auch gemeint, ich darf auch dazu gehören. Und auch für die anderen, die wir sehen, dass wir niemand ausschließen, sondern die Rechtfertigung ist für alle geschehen. Ja? Lesen wir es noch einmal in Vers 18. Wie nun durch eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Über alle Menschen gekommen. Wie alle Menschen ja durch, ohne ihr Zutun, dem Tode preisgegeben waren. Wir sind ja alle in den Tod quasi hineingeboren. Obwohl wir noch nichts getan hatten, weder gut noch böse. Wir sind geboren, gleich in den Tod. Ja? Wir ohne Zutun sind wir dem Tod preisgegeben. So sind wir aber auch in dem Zustand der Rechtfertigung durch Jesus Christus ohne unser Zutun gelangt. Ohne unser Zutun. Das ist ja gerade, das passt ja auch in diese Zeit der Reformation oder des Reformationsgedenkens hinein, ohne unser Zutun, durch den Glauben an Jesus Christus, sind wir gerecht. Ja? Das ist das Wunderbare. Wir können sagen, über alle Menschen ist gleichsam der Vogelkäfig, der Käfig des Gefängnisses des Todes weggenommen worden. Sie könnten jetzt wegfliegen, wenn sie es wollten. Die Einladung ist da, der Käfig ist weg. Jetzt liegt es nur noch an dem Vogel oder an dem Menschen, ein Ja dazu zu finden und diese Freiheit in Gott zu nutzen. Wer sie nicht nutzt, bleibt natürlich in dem Tal des Todes sitzen. Während also der Satan, der Verursacher der Sünde zum Tode, keinem Nachkommen Adams die Wahl ließ, das Erbe des Verderbens anzunehmen, jeder musste es annehmen, er wurde nicht gefragt, bietet Gott die Annahme der Gerechtigkeit und des Gerechtigkeitszustandes aus Liebe zur freiwilligen Entscheidung an. Das ist der Unterschied. Der Satan knechtet ja, der fragt ja nie. Er benutzt einfach den Menschen, der keinen Widerstand leisten kann. Da wird nicht nachgefragt, ob er das will oder nicht. Aber Gott lädt ein und sagt, ja, ich habe für dich die Freiheit in meinem Sohn bewirkt. Jetzt musst du ja dazu sagen. Und zwar warum? Der Satan liebt die Menschen nicht. Darum knechtet er sie. Aber Gott liebt uns. Und darum lädt er ein. Denn er will, so lesen wir auch in 1. Timotheus 2, will, dass ja allen geholfen wird. Alle durch den einen zur Gerechtigkeit kommen. Die Rechtfertigung ist nicht nur geschehen für die Menschen, die da schon an das Werk Jesu glauben. Ist auch nicht deswegen geschehen, damit Gott endlich das übergroße Maß der Sünde aus dem Blickfeld kriegt und nur noch seinen Sohn ansehen muss. Sondern es ist für alle aus Liebe geschehen, die auch noch nicht Ja gesagt haben und die eingeladen werden sollen zum Leben in der Herrlichkeit Gottes. Somit sind ja alle Menschen gemeint damit, weil eben das Maß der Rechtfertigung und die Kraft der Rechtfertigung ungleich größer ist als die Kraft der Sünde und des Todes. Alle Menschen sind eingeladen, nur wer diese Einladung nicht annimmt, der schließt sich selber aus. Das Gesetz, haben wir in Vers 20 gelesen, ist nebeneingekommen, die Funktion des Gesetzes Gottes durch Mose gegeben, sollte eine helfende Kraft sein, die zur Gnade führt. Warum? Denn der Mensch sollte seine Bedürftigkeit anhand des Gesetzes erkennen. Das Gesetz sagt, du sollst nicht. Und ich muss sagen, ich habe aber. Ach, dann brauche ich ja einen Erlöser. Das Gesetz sollte mithelfen, dass die Sünde überaus groß wird und das Verlangen nach der Rechtfertigung noch größer im Menschen. So, dass er merkt, ich kann es mir nicht leisten, das Angebot Gottes auszuschlagen. Paulus machte also die Auswirkung der Rechtfertigung Gottes für alle Menschen deutlich, damit weder Juden noch Heiden an diesem Lebensziel vorbeigehen müssen. Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wir können auch so sagen, wer das Ewige in dem Ewigen hat, bleibt in ewiger Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer der Welt, dem Vater aller Geister und Seelen. Vers 21, auf das gleich wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben in Jesus Christus über unserem Leben. Herrsche die Gnade, Dominanz, ja? Nicht mehr Herrschaft der Sünde und des Todes, Freiheit, Herrschaft der Gnade. Das Wort herrschen bedeutet ja, hier ist eine Kraft, die vorwärts geht, die etwas bewirkt, die nicht nur so nebulos wie so ein Rauch im Raum steht, sondern die etwas schafft. Deswegen soll herrschen das Leben der Gnade aus der Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus über uns. Das bewirkt die Rechtfertigung, die Jesus Christus uns gegeben hat.